Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wir wollen in dieser Folge über unsere Uni sprechen. Du bist ja Absolvent der Universität des Saarlandes, genau wie ich. Das heißt, du hast da einen Großteil tatsächlich deines Lebens verbracht. Was ist dir denn in Erinnerung geblieben von der Uni? Was fällt dir ein? Was ist dein schönster Moment an der Uni?
Also ich würde jetzt sagen Fleischkäse Hawaii in der Mensa, aber also die Uni-Party, man hat tolle Leute getroffen. Also ich fand die Campus-Uni auch großartig. Ich war dort TV beim Fraunhofer-Institut. Cool. Also so die Erlebnisse mit den Menschen, mit den Kommilitonen, das war großartig, ja.
Kann ich genauso unterschreiben. Ich fand es auch immer toll, wie viele Menschen man an der Uni immer getroffen hat. Als ich angefangen hatte, gab es auch das Wohnheim D noch, das dann irgendwann wegen Brandschutz zugemacht wurde. Legendäre Partys dort, grandiose Menschen kennengelernt. Also ja, ich habe auch eine schöne Erinnerung an die Uni. Und an so eine Uni, die wird ja auch geleitet und wir haben jetzt den neuen Präsidenten der Universität des Saarlandes zu uns eingeladen, Professor Santen. Er ist eigentlich Professor für Physik an der Uni und hat dann seinen Hut in den Ring geworfen, wurde gewählt und jetzt ist er noch nicht ganz ein Jahr Präsident der Uni. Wir haben ihn eingeladen und wollten mal von ihm wissen, ja, wie wird man Präsident der Uni? Wie ist er überhaupt ins Saarland gekommen? Er ist ursprünglich, hat er in Köln studiert. Und wir wollten natürlich auch wissen, was seine Pläne als Präsident sind und haben mit ihm darüber gesprochen. Und er sagt zum Beispiel, es wird auch wieder ein neues Wohnheim geben. Dafür ist allerdings die Landesregierung zuständig, aber das bedeutet auch ihm als Präsident sehr viel. Und er hat auch über die einzelnen Fakultäten und Fachrichtungen gesprochen, zum Beispiel das Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland, die sehr, sehr wichtig geworden sind, die KI- und IT-Forschung natürlich und auch andere Dinge. Michael, wir haben das Interview gerade eben erst geführt, das heißt, es ist jetzt ein bisschen anachronistisch, aber was ist dir hängen geblieben an dem Gespräch, das wir gleich hören werden?
Ja, also dass die Universität unglaubliche Entwicklungschancen, Potenzial noch hat und dass man da fürs Land noch viel entwickeln kann. Und ja, das ist so das, was hängen geblieben ist.
Genau, und was er aber auch kritisiert, was man noch verbessern könnte, auch von Seiten der Politik, das hört ihr jetzt, das Interview mit Michael und mir und Professor Santen, dem neuen Präsidenten der Universität des Saarlandes. Viel Spaß. Dann darf ich ganz herzlich bei uns im Podcaststudio im Haus der Unionsstiftung Herrn Professor Santen begrüßen. Herr Professor Santen, herzlich willkommen und zunächst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl und Ernennung als Präsident der Universität des Saarlandes. Die Wahl und Ernennung ist schon eine Weile her. Trotz all dem herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank, im doppelten Sinne auch für die Einladung hier.
Sehr, sehr gerne. Herr Santen, Sie sind eigentlich Professor für Physik. Meine Frage, weil in meinem Freundeskreis auch zwei Physik studiert haben, beide auch mittlerweile Doktoren der Physik und der eine überlegt sogar auch in Richtung Professur zu gehen. Früher hätte ich das nie gedacht, dass die beide das machen, in die Richtung gehen. War das immer Ihr Traum gewesen? Wollten Sie schon immer Professor für Physik werden oder hatten Sie mal ganz andere Pläne?
Nein, es weder noch ist die richtige Antwort. Also ich hatte keine anderen Pläne, weil ich einfach nach der Schule, hat mich Physik und Mathematik hat mich immer stark interessiert. Da war es einfach nur der Wunsch, Physik zu studieren. Und mit dem Studium ist es dann halt eben schrittweise weitergegangen. Also was für mich tatsächlich der große Trigger war, war die Diplomarbeit, wo die Dinge sich dann zum ersten Mal zusammengefügt haben, wo man selbst Forschung machen kann. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und da war es einfach dann auch nur der Wunsch, eine Promotion zu machen. Mhm. Und das hatte ich dann nicht im Plan. Erst als ich dann halt eben an der Ecole Normale gegangen bin und da meinen Postdoc gemacht habe, da wurde es dann langsam klar, dass, wenn es klappt, eben auch eine wissenschaftliche Karriere. Aber das ging sehr schrittweise und es hat mich eben auch gefreut, dass das dann zum Erfolg führt, natürlich.
Soll ich weitermachen? Ja, also Schritt für Schritt und ein Schritt in Ihrer Karriere war dann auch der Weg an die Universität des Saarlandes. Wie haben Sie denn die Universität lieben gelernt und zwar so lieben, dass Sie jetzt Ihr ganzes Leben quasi dort verbringen wollten?
Ja, erstmal muss ich die Hörerinnen und Hörer entwarnen. Also ich gehe auch irgendwann in Rente. Aber nichtsdestotrotz, ja, das wird eine lange Zeit an der Universität des Saarlandes werden. Und es war eben so, dass mich Heiko Rieger, der da frisch gebackener Professor war, als ich in Paris war, gefragt habe, ob ich nach Saarbrücken kommen würde. Und ich kannte ihn schon aus Köln. Und das ist etwas, was die Entscheidung dann geprägt hat. Und dann war es aber relativ schnell klar, das war zu einer Zeit, also ich bin 2001 schon an die Universität des Saarlandes gekommen. Und da kam die Juniorprofessur auf. Also der Plan ursprünglich war, mich in der Arbeitsgruppe von Heiko Rieger zu habilitieren. Und dann halt entsprechend hat auch nach einer Professur zu streben. Das hat sich aber geändert und durch die Rahmenbedingungen eben das Juniorprofessur kam und gleichzeitig hatte die DFG das Eminöter-Programm eingeführt. Und Eminöter bedeutet, dass man eine unabhängige Nachwuchsgruppe bekommt und die hatte ich dann eben auch schon an der Universität des Saarlandes und in der Tat war es sogar die erste Eminöter-Nachwuchsgruppe an der Universität des Saarlandes und man hat auch wirklich gemerkt, dass sich die Institution noch etwas schwer getan hatte mit dem Format. Und und seitdem ist es halt eben so, dass wurde mir eine Professur angeboten und bin dann relativ bald Professor für theoretische Physik geworden. Und dann gibt es auch schon einen Punkt, wir waren im strukturellen Umbruch in der Physik. Wir haben den Bereich Biophysik gemeinsam erarbeitet mit Kolleginnen und Kollegen. Und das waren durchaus Themen, die mich interessiert haben. Und da habe ich auch immer wieder Ämter übernommen. Also ich war dann frisch nach der Berufung 2006 schon Studiendekan. Zwei Jahre später war ich dann im Senat, hab dann verschiedene Positionen eingenommen. Und jetzt, bevor ich zum Präsidenten gewählt wurde, war ich halt eben dann auch Dekan in der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät. Sie sehen also, das waren durchaus Dinge, die mich auch fasziniert haben, neben Lehre und Forschung, das hat eben auch Strukturen aufzubauen und hat eben auch Dinge zu entwickeln.
Ja, Forschung ist ja für Deutschland ein sehr, sehr wichtiges Feld. Auf welche Schwierigkeiten stoßen denn junge Forscher im heutigen Hochschulsystem?
Naja, das deutsche Hochschulsystem ist ein bisschen speziell, denn es gibt kaum ein anderes Hochschulsystem, in dem fast alle permanenten Stellen Leitungsfunktionen sind, also sprich Professuren. Also wenn man jetzt nach Frankreich oder nach England blickt, dann gibt es den Weg, nehmen wir das angelsächsische System, über Lecturer, Reader und dann Professor. Und da kommt nicht automatisch auch eine Ausstattung dazu. In Deutschland ist man dann auch Leiterin oder Leiter einer Arbeitsgruppe. Und das heißt also, die Entscheidung, jetzt wirklich eine langfristige Perspektive in dem System zu haben, kommt in Deutschland recht spät. Und das ist eine Entscheidung, die natürlich den Lebensweg sehr stark mitprägt. Das heißt natürlich, man muss mit der Familie gegebenenfalls umziehen. Sehr häufig kommt es auch dazu, dass man an zwei Standorten sich bewegen muss. Diese Dinge führen eben dazu, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben von diesem Karriereweg auch durchaus abgeschreckt werden. Umgekehrt muss man sagen, wenn man diese Professur hat, dann hat man eine sehr flexible Struktur, wo man halt eben über die Mittel, die zur Verfügung stehen und die eigentlich auch auskömmlich sind, um eine Arbeitsgruppe zu führen, selbst bestimmen darf. In den angelsächsischen und französischen Systemen bedarf es da sehr viel mehr Abstimmung innerhalb der Labore oder der Faculties. Und deshalb, also es ist für den Zukunftsweg, also der Zukunftsweg in Deutschland ist deutlich schwieriger im Hinblick auf eine permanente Position. Aber man muss auch sagen, dass diese Struktur, dass im Grunde ein großer Teil des Budgets einer Universität in den Arbeitsgruppen verortet ist, dass das halt eben auch relativ effektiv ist für die einzelnen Arbeitsgruppen.
Gibt es sonst noch Vorteile des deutschen Systems im Vergleich zu Frankreich, England, USA?
Naja, also ich würde mal sagen, ja, viele Systeme haben ihre Stärken und Schwächen. Das Deutsche, also eine große Schwäche in Deutschland habe ich genannt. Eine weitere Schwäche ist natürlich, dass wir in Deutschland sind. Nicht, weil ich das Land nicht liebe, sondern weil wir im Gegensatz zu den Spaniern und natürlich zu den angelsächsischen Systemen keinen so einen großen Sprachraum haben. Englisch ist Wissenschaftssprache. Das heißt also im Prinzip gibt es da einen leichten Zugang in die Gesellschaft von allen Forschenden aus aller Welt. Und das macht es den Universitäten in England oder in Großbritannien, Irland, in den USA sehr viel leichter, per se erstmal Leute zu gewinnen. Aber man sieht das auch durchaus in Spanien, die einen sehr engen Austausch mit Lateinamerika haben. Und die halt auch schätzen, dass sie in ein Land kommen, in dem sie die Sprache sprechen. Also diese Sprachbarriere ist ein Punkt. Deshalb haben viele Universitäten, wir auch zum Teil, darauf reagiert und englischsprachige Lerngebote gemacht, um Wissenschaftler aus aller Welt hier zu gewinnen. Und aber das ist etwas, wo wir uns anstrengen müssen. Dann ist es eben so, ich denke, Infrastruktur ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass Deutschland immer noch in einer guten Position im internationalen Vergleich. Also beispielsweise ist die Forschungsinfrastruktur in Frankreich sehr heterogen. Es gibt auch von der Infrastruktur ausgezeichnete Forschungsinstitute, aber das ist nicht durchgängig der Fall. Und ich kann sagen, dass wir uns bei der Infrastruktur an der Universität des Saarlands durchaus sehen lassen können.
Das wäre dann auch so schon ein schöner Übergang zu dem, was Sie an der Universität des Saarlandes so schön finden. Vorher würde ich aber erst nochmal fragen, Sie haben gesagt, neben Ihrer Professur sind Sie dann so langsam in den Senat reingekommen und haben auch quasi die administrative Seite der Macht kennengelernt, in Anführungszeichen. Aber wann haben Sie denn eigentlich entschieden, Ihren Hut in den Ring für das Amt des Präsidenten zu werfen? War das spontan oder war das von langer Hand überlegt und geplant?
Nee, das ist sicher kein Karriereziel. Ich hatte ja schon, glaube ich, den Weg zur Professur skizziert.
Genau.
Und auch hier war es wieder so, dass es wichtig war, halt eben dieses Amt des Dekans zu bekleiden. Also da habe ich durchaus ein vernünftiges Feedback bekommen. Also meiner Meinung nach wurde meine Arbeit wertgeschätzt. Das war mir wichtig. Es gab auch Leute, die mich aufgefordert haben, mich zur Wahl zu stellen. Und trotzdem habe ich mir das lange überlegt und mich letztendlich eben dann dafür entschieden.
Hm.
Also relativ kurz vor Bewerbungsschluss.
Ja. Das heißt, Sie stehen jetzt an der Spitze der Universität. Was finden Sie denn so toll an dieser Uni, dass Sie sich entschieden haben, nicht nur dort zu lehren, hier zu bleiben in Saarbrücken, sondern auch wirklich zu sagen, okay, und ich will diese Universität führen und vielleicht besser machen?
Also das ist natürlich das Ziel, dass ich sie besser machen will, aber kommen wir zu Ihrer Eingangsfrage. Letztendlich, es ist natürlich diese Universität, die ich kenne und schätze, aber einfach eine Universität zu führen, bedeutet eine solche Vielfalt an Interessen, an unabhängigen Köpfen teilweise führen zu können oder eben auch nicht führen zu können. Das ist ja auch ein Punkt, ich bin ja kein Chef, der jetzt irgendwas sagen kann, sondern wir haben die unabhängigen Professuren, das ist verfassungsrechtlich abgesichert und das ist gut so. Das heißt also, Führung in einer Universität bedeutet immer, Leute mitzunehmen und zu überzeugen. Und das finde ich sehr spannend. Das führt auch eben dazu, dass man sich ein Stück weit in ganz verschiedene Richtungen eindenken muss. Und natürlich fällt mir es in einigen Bereichen leichter, in anderen schwerer. Aber gerade die Bereiche, wo ich sehr viel Neues lerne, finde ich sehr, sehr spannend. Und da hat die Universität wirklich einiges zu bieten. Wir haben immer noch eine erstaunliche Vielfalt, trotz der Schwerpunktsetzung, die wir sicherlich vorgenommen haben in den vergangenen Jahren und trotz unserer Größe. und im Vergleich zu den Standorten wie München, Köln, Berlin und so weiter. Und ich denke, das ist wirklich was aus der Universität herausgekommen ist und wo wir wirklich die Chance genutzt haben, durch interdisziplinäre Arbeit halt viele Disziplinen zu erhalten und trotzdem thematische Foki zu setzen.
Ja, Stichwort Universität des Saarlandes, Entwicklungspotenzial. Also was mir besonders gut in der Universität gefällt, ist, dass es eine Campus-Uni ist. Also man hat alles irgendwie kompakt beisammen, ist da schön im Wald gelegen, auch ein bisschen weg von der Stadt. Also man ist praktisch so eine Stadt außerhalb der Stadt. Wo sehen Sie denn so das größte Entwicklungspotenzial der Uni?
In einigen Bereichen. Also ich glaube, was wichtig ist, ist eben, dass dieser Campus noch stärker als jetzt belebt wird. Und da muss ich sagen, dass uns die Landesregierung mit dem Bau der neuen Wohnheime wirklich sehr stark unterstützt. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir diese auch sicherstellen müssen, dass in dieser Stadt auch abends was los ist. Weil das bedeutet, es ist ein interessanter Ort für kulturelle Veranstaltungen, aber auch ganz einfache Dinge wie halt eben, kann man abends noch auf dem Campus essen gehen? Wenn, ja, dann steigert das wieder die Attraktivität. Wenn aber zu wenig Leute da sind, kann man das nicht leisten. Und da werden die Wohnheime dafür sorgen, dass wir über 1000 Menschen haben werden, die direkt am Campus wohnen. Und dann natürlich einen sehr kurzen Weg auf den Campus haben und die Angebote nutzen. Und wir bieten viel. Also wir haben jetzt schon Hochschulsport, wir haben attraktive Außenanlagen. Das heißt, wir haben tatsächlich viele Möglichkeiten, dort auch Freizeit zu gestalten. Und ich hoffe, dass das eben in den nächsten Jahren noch zunimmt. Dann ist es eben so, dass jetzt aus stärker wissenschaftlicher Sicht so ist, dass wir sehr starke außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Campus haben. Und diese räumliche Nähe bedeutet tatsächlich auch eine gute Voraussetzung für Zusammenarbeiten. Wir haben in vielen Bereichen, bei der Informatik beispielsweise, muss ich immer schauen, ist das jetzt ein Kollege oder Kollegin vom MPI oder vom DFKI oder aus der Fachrichtung. Das ist etwas, was sehr eng verwachsen ist. Wir haben eine ausgezeichnete Beziehung zum HIPS, das INM, Fraunhofer. Die Liste ist unvollständig, aber Sie sehen, all die sind am Campus, die mit denen haben wir nicht nur kurze Wegebeziehungen, sondern einfach auch sich daraus ergeben hat gute wissenschaftliche Beziehungen.
So eine Uni ist ja auch immer im Fluss, also es kommt mal was dazu, es geht mal was weg. Ist auch irgendwie geplant, die Uni umzubauen? Also wird was Neues dazukommen, wird vielleicht was weggehen? Also gibt es da schon Pläne?
Ja, letztendlich ist es so, das ist auch durchaus etwas, was ich gelernt habe. Jede Professur, die weggeht, schmerzt offenbar. Es kommen immer wieder Reaktionen, dass man jetzt das genauso kompensieren sollte, wie es da war. Weil wir haben einfach sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Vergangenheit was bewegt haben. Nichtsdestotrotz ist es gleichzeitig Aufgabe der Universität und der Universitätsleitung, jedes Mal nachzufragen, ist es jetzt ein Weiter so? Ist es ein Verschieben? Oder ist es auch so, dass wir diese Professur richtig auslaufen lassen und gegebenenfalls anderswo ansiedeln. Aber das ist wirklich eine strategische Frage, die jetzt außer in Sondersituationen keinen großen Schnitt bedeutet, weil diese Handlungsmöglichkeiten haben wir ohnehin nicht. Aber wir haben Schwerpunkte an der Universität und wir haben auch Schwerpunkte, wie ich schon gesagt hatte, die es erlauben, halt viele fachliche Disziplinen in diesen Schwerpunkten unterzubringen, sodass wir in dieser Art und Weise wirklich auch Schwerpunktbildung machen können, ohne die fachliche Breitung zu stark einzuschränken. Und die ist wichtig. Also jetzt beispielsweise in der Informatik, die eine klassische Stärke ist an der Uni. Da ist es eben so, dass wir jetzt eine stärkere Tendenz haben, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Da gibt es schon eine gute Historie im Bereich der Sprachwissenschaften. Da gab es zwei SFBs, die sehr lange gelaufen sind. Und wir versuchen natürlich auch da weiter erfolgreich zu sein. Die Bioinformatik ist etwas, was immer wichtiger wird und so weiter und so fort. Wir haben da einige Bereiche, in denen wir halt eben Informatik mit anderen Bereichen verknüpfen. In der Physik ist es genauso. Wir haben eben die Biophysik, die halt eben sich eben mit den Lebenswissenschaften offensichtlich verknüpft. Also da haben wir zahlreiche interdisziplinäre Möglichkeiten. Und eben solche Verknüpfungen haben, oder beziehungsweise die Vielfalt, die notwendig ist dazu, kann man vielleicht auch ablesen am Erfolgsmodell HIPS. Denn vor etwas längerer Zeit hatte man auch schon mal überlegt, die Pharmazie abzuschaffen. Und weil es einfach ein relativ kleines Fach ist und man auch immer damals schon die Idee hatte, dass man sehr viel stärker strukturieren muss, um halt eben Schwerpunkte zu setzen und Sichtbarkeit zu erzeugen. Aus dieser Position heraus hat sich ein HIPS entwickelt und mit dem HIPS eine sehr starke Zusammenarbeit im Bereich der Wirkstoffforschung und die jetzt zumindest im ersten Schritt erfolgreiche Clusterinitiative Next Aid. Und da sehen Sie, wie subtil es ist, Bereiche aus der Universität rauszunehmen, weil sie immer ein Nukleus sein können für ein Schwerpunktthema, was sich entwickelt. Und wenn Sie sehr stark monodisziplinär sind, werden Sie dann irgendwann nicht mehr in der Lage sein, auf neue Trends zu reagieren. Und deshalb ist es sehr wichtig, da auch die Balance zu halten.
Also klares Plädoyer, wenn ich das richtig raushöre, für eine große Vielfalt an der Uni und viele verschiedene Fakultäten und Fachrichtungen, statt nur die Konzentration, vielleicht nur auf die KI zum Beispiel, wo man sagen könnte, da haben wir die Forschungseinrichtung, das ist doch super, was brauchen wir, die Geisteswissenschaften zum Beispiel.
Genau, also weil jetzt gerade auch die neuen Bereiche, also Digital Humanities ist ein Thema, was wir an der Universität ausbauen wollen, wo eben genau diese Kombination zwischen Geisteswissenschaften und Informatik dann gelebt werden soll. Und das ist für mich das größte Potenzial. Wir verstehen überhaupt noch nicht, was wir mit KI alles anstellen können. Es kommen immer Schockwellen. Also ChatGPT war sicherlich eine Schockwelle, durch die Gesellschaft gegangen ist, wo man dachte, was fällt jetzt alles weg? Das hat sich ein bisschen beruhigt, aber nichtsdestotrotz gibt es diese großen Potenziale und es ist sehr schwer vorherzusehen, wo wir sie am besten nutzen können.
Jetzt hatten Sie die verschiedenen Fachrichtungen und Fakultäten angesprochen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, aber auch natürlich darüber hinaus. Sie haben den Bau der Wohnheime angesprochen, die den Campus dann auch als Ganzes wiederbeleben sollen. Gibt es darüber hinaus noch Themen, bei denen Sie sagen, die sind mir als Präsident auch wichtig und die will ich ganz gezielt fördern?
Das ist der große Bereich der Nachhaltigkeit. Das ist etwas, wo wir jetzt auch im Transformationsfonds präsent sind mit dem Thema Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft, muss man in dem Fall präziser sagen, weil es wirklich darum geht, in Zusammenarbeit mit den Materialwissenschaftlern oder auch Systems Engineering es zu schaffen, halt, dass Materialien so eingesetzt werden, dass man sie auch wieder nutzen kann. Und das ist zum Beispiel ein Weg, ist eine deutlich geringere Komplexität, was die Materialien angeht, bei den Produkten zu erreichen. Denn wenn sie nur wenige Elemente benutzen, ist es eben auch so, dass man sie dann auch wieder leichter verwenden kann. Das ist jetzt nur ein Teil. Wir haben Nachhaltigkeitsthemen in verschiedenen Bereichen und es geht natürlich auch darum, den Campus nachhaltiger zu entwickeln, dass wir auch da energieeffizienter werden, dass wir halt eben bei der Mobilität umweltfreundlicher werden und diese Gedanken voranbringen. Und Es ist deshalb ein Thema, gar nicht, weil ich das jetzt initiiert habe, sondern ich finde, diese Schwerpunkte, die wir bislang haben, haben sich de facto aus Beobachtungen ergeben. Das heißt also, der Aufbau der Informatik, die Ansiedlung, war ein Prozess, der aus den Fächern generiert wurde. Und genauso der Schwerpunkt Europa, der hängt natürlich eng mit der Gründungsgeschichte zusammen. Das ist quasi unsere DNA, die wir haben. Wir sind eine, schon in der Gründung waren wir eine europäische Universität und leben diese Tradition fort. Ich denke, das ist undenkbar, die ISA-Universität anders zu denken. Dann haben wir den Schwerpunkt Nanobiomed. Auch da war es eben so, dass wir gesehen haben, dass in dem naturwissenschaftlichen Bereich diese Themen groß waren. Jetzt hat sich es, und da sieht man auch so eine Verschiebung, die Nanotechnologie als solche ist dann kein Schwerpunktthema geworden, sodass wir da auch ein bisschen in Richtung Biomed verschieben werden, weil wir da entsprechend die Aktivitäten jetzt beispielsweise rund um den Next-Aid-Cluster haben sich dann eher in diesem Bereich verstärkt.
Ja, Sie haben ja ganz viele Ideen. Sie haben Ideen, wie sich die Universität entwickeln könnte. Da brauchen wir ja auch Mittel. Und gibt es vielleicht einen Wunsch an die Politik, also Landes-, Bundespolitik, den Sie hätten, um das alles umzusetzen?
Ja, es gibt mehrere. Aber in erster Linie ist es halt eben, sind es eben Vertrauen und auskömmliche Mittel. Vertrauen ist wichtig, weil ich glaube, wir haben sehr häufig zu große Angst vor Missbrauch der Mittel. Wir haben so viele Bedingungen, unter denen Mittel vergeben werden, sodass es schwierig ist, diese Mittel tatsächlich zu verwenden. Und ich glaube, das gilt nicht nur für den Wissenschaftsbereich. Das ist ein generelles Problem in Deutschland, wenn wir jetzt beispielsweise an die Beschaffung der Bundeswehr denken, die ja sehr schwer umzusetzen scheint und dass eben so eine solche Ertüchtigung dann halt eben auch stattfindet. Und wir können sehr viel besser haushalten, dann, wenn wir die Mittel flexibel einsetzen können, da, wo wir sie am dringendsten brauchen. Das ist schon ein gutes Instrument, um bei gleicher Haushaltsgröße eine effektivere Uni zu haben. Das ist ein deutlicher Wunsch. Und was eben auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir mindestens eine Kontinuität der Mittel haben. Wir haben bei den Sparhaushalten haben wir immer einen doppelten Effekt. Das heißt also, wenn wirklich die Mittel, also, wenn wir jetzt die Mittel wirklich gekürzt werden, dann muss man sehen, dann sind auch kleine Prozentzahlen sehr gravierende Konsequenzen, weil wir verbeamtete Stellen haben, wir haben Berufungszusagen, das heißt also, wir haben sehr viele Langfristzusagen. Damit sind alle strategischen Freiräume dann weg, weil die wenigen Prozent der Mittel, die wir strategisch einsetzen können, die müssten dann eingespart werden. Das heißt also, diese beiden Dinge zusammen, eine Kontinuität bei den Haushalten und eine Freiheit bei der Verwendung der Haushalten, also sprich eine gute Hochschulautonomie, das ist das, was ich mir von der Politik wünsche.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Uni im großen Zusammenhang blicken, die ist ja eigentlich die perfekte Schnittstelle für ein Land zwischen Schule auf der einen Seite, wo quasi die ganzen Studenten herkommen, und aber der Wirtschaft auf der anderen, wo man dann hofft, dass die Absolventen dann irgendwann hingehen und das Wissen, was sie an der Universität erworben haben, umgesetzt haben, dort auch aktiv umsetzen. Wenn wir auf die wirtschaftliche Entwicklung des Saarlandes blicken, welche Rolle spielt die für die Universität des Saarlandes? Ist das in den Überlegungen, welche Fakultäten oder Professuren jetzt gestärkt oder gefördert werden, irgendeine Überlegung, dass sie zum Beispiel jetzt mit Blick auf was Sie angesprochen hatten, das HIPS und die Biomedizin oder Biophysik, dass Sie sagen, ja, wir haben im Saarland einige Pharmaunternehmen, es kommen noch dazu, beispielsweise auf das Fortgelände soll ja ein Pharmaunternehmen kommen. Spielt das eine Rolle oder ist das was völlig anderes, was erstmal mit der Uni gar nichts zu tun hat?
In der Planung können wir nicht auf diese Dinge zu sehr Rücksicht nehmen. Ich glaube, da hilft tatsächlich ein Blick zurück. Also Saarland war Autoland.
Ja.
Und sie haben die jüngste wirtschaftliche Entwicklung verfolgt. Aber Saarland ist kein Slogan, der ist 30 Jahre alt, sondern der ist wahrscheinlich in der letzten Dekade entstanden. Hm. Wir bilden nun die Menschen über einen Zeitraum von 5, 6 mit einer Promotion 8, 9 Jahre. Das heißt also, wenn wir auf die Themen direkt reagieren würden, die jetzt momentan in der Wirtschaft wichtig sind, dann würden wir unserem Auftrag nicht gerecht. Mhm. Der Impuls ist anders. Also zum einen sagen sie, dass die Leute, dass wir Schnittstelle sind zwischen Schule und dann der beruflichen Laufbahn. Aber das stimmt. Aber tatsächlich kommt nur die Hälfte unserer Studierenden aus der Region. Und da haben wir schon auch Frankreich ein Stück weit mit eingerechnet.
Okay.
Und das ist natürlich wichtig. Und deshalb gehen wir auch auf Schulen zu und versuchen möglichst viele saarländische Schülerinnen und Schüler davon zu überzeugen, an der besten Uni des Saarlandes zu studieren. Aber nichtsdestotrotz reicht das nicht. Und deshalb werden wir auch unser internationales Marketing verstärken, um halt eben zusätzliche junge Menschen an die Universität des Saarlandes und eben damit ins Saarland zu bringen. Da ist es nun so, dass wir gleichzeitig auch versuchen, die Leute jetzt nicht mehr einfach nur studieren zu lassen, sondern ihnen auch Begleitangebote wie Sprachkurse, aber auch im Bereich der interkulturellen Kommunikation Angebote machen, um ihnen ein bisschen mehr Bezug halt eben auch zu dem Standort zu geben. Da haben wir kleinere Formate, in denen das sehr erfolgreich gemacht wird, beispielsweise in den Materialwissenschaften, von denen wir lernen können. Das ist eben der Punkt. Und dann ist es eben so, dass wir sehr intensiv uns darum bemühen, dass hier Unternehmensgründungen stattfinden. Und damit sind wir dann eben auch tatsächlich Impulsgeber für die Wirtschaft. Und der letzte Schluss, den man sagen kann, ist es natürlich so, dass unsere Absolventinnen und Absolventen auch für die saarländische Wirtschaft sehr interessant sind. Das heißt, wir bilden ohnehin für die saarländische Wirtschaft und Gesellschaft aus. Nicht wenige Mediziner beispielsweise, die dazu führen, dass das Saarland hat eben für eine Region abseits der ganz großen Städte halt eben eine gute ärztliche Versorgung hat. Lehrerinnen und Lehrer kommen halt eben sehr häufig dann eben auch von der Universität des Saarlandes. Das heißt also, wir bilden auch in den Arbeitsmarkt hinein. Aber eine Steuerung der Universität nach dem aktuellen Arbeitsmarkt, würde ich sagen, wäre nicht angemessen.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Also an der Universität passiert ja ganz viel spannende Dinge. Es gibt spannende Einrichtungen und man hat manchmal den Eindruck, so der Saarländer weiß das gar nicht, was bei ihnen passiert am Campus. Also müsste man auch vielleicht mehr tun, um die Dinge, die dort passieren, in die Öffentlichkeit zu tragen, also die Präsenz der Universität so bei dem normalen Bürger zu erhöhen, oder spielt das eher keine Rolle?
Ja, ich bin ja schon mal ständig in Podcasts.
Das ist schon mal gut, ja.
Nein, wir haben verschiedene Formate und bauen die auch kontinuierlich aus. Also wir haben Vortragsreihen im Rathaus gemacht, wir haben unseren Tag der offenen Tür. Wir haben den Campus-Tag. Wir versuchen auch die Wissenschaft und oder auch das Campusleben in unserem Online-Magazin halt darzustellen. Es sind natürlich verschiedene Formate, aber ich gebe Ihnen recht, da geht noch mehr. Und wir versuchen, diese Dinge auszubauen und auch unsere Präsenz in den sozialen Medien, dass eben auch Leute halt eben Informationsquellen haben. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass am Ende wünsche ich mir natürlich, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch den Freiraum haben, wissenschaftlich zu arbeiten. Und das heißt also, ich denke, dass wir halt eben nicht Kommunikationsexperten auf Professuren zwangsläufig setzen, sondern hervorragende Wissenschaftler, hervorragende Lehrende. Und das ist etwas, was im Vordergrund steht. Und gute Wissenschaft ist auch manchmal nicht so einfach zu transportieren. Und wir geben uns natürlich Mühe, dass wir auch komplexe Dinge einfach erklären. Aber tatsächlich beispielsweise in der reinen Mathematik müssen Sie sich schon sehr, sehr anstrengen, um dann zu verstehen, warum etwas und wie funktioniert. Und ich glaube, da muss man die Erwartungen halt auch an die Wissenschaft halt eben auch ein bisschen runterschrauben.
Herr Professor Santen, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Damit machen Sie auf jeden Fall für ein breites Publikum Werbung für die Universität des Saarlandes. Ja, wir werden weiter verfolgen, was an der Uni passiert. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg auf Ihrem ja, neuen Amt als Präsident der Universität des Saarlandes. Und nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Der neue Präsident der Universität des Saarlandes im Gespräch mit Michael und mir über sein neues Amt und die Entwicklung der Universität des Saarlandes. Und wenn ihr euch fortbilden wollt und weiterbilden wollt, dann müsst ihr nicht an die Uni gehen unbedingt. Das war auch wunderschön, können Michael und ich bezeugen. Ihr könnt das auch bei der Unionsstiftung machen. Wir haben die Online-Akademie. Michael, was erwartet denn die Leute, wenn sie auf onlineakademie.saarland gehen?
Also viele Kurse, die man online über unsere App zu Hause besuchen oder buchen kann, also empfehlen kann ich vor allen Dingen unsere Tutorial-Kurse. Also schaut da mal rein, das macht super viel Spaß und ist eine Abwechslung im Bereich Lernen.
Also onlineakademie.saarland, den Link findet ihr auch unten in den Shownotes dieser Folge und da findet ihr natürlich auch den Link zur Universität des Saarlandes nochmal und weitere Infos zu Professor Santen, dem neuen Präsidenten der Uni des Saarlandes. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.